Dankbarkeit und warnt uns vor Hochmut und Götzendienst, vor allem immer mit dem Liebäugeln mit dieser Welt und vor allem davor, Bündnisse mit weltlich gesinnten Menschen einzugehen. Und so wollen wir heute in das 8. Kapitel einsteigen aus dem 5. Buch Mose. Und ich möchte einfach jetzt zum Schluss nochmal diesen inspirierten Gedanken ins Bewusstsein rufen, dass wir diese Kapitel besonders studieren sollen. Und zwar schreibt Ellen White im Bibelkommentar: Ich empfehle euch, das 4. bis 8. Kapitel aus 5. Mose zu betrachten, damit ihr versteht, was Gott von seinem damaligen Volk erwartete, weil sie ihm ein geheiligtes Volk sein sollten. Wir nähern uns jetzt diesem Tag der großen letzten Prüfung, wenn die Bewohner dieser Welt vor dem Richter der Erde stehen müssen, um für ihre Taten Rechenschaft abzulegen. Wir befinden uns jetzt in der Zeit der Untersuchung. Jeder Charakter wird untersucht und jeder Fall für die Ewigkeit entschieden sein, bevor Gottes Tag der Prüfung stattfindet. Lasst uns die Worte des Dieners Gottes, also in dem Fall Mose, die in diesen Kapiteln niedergeschrieben sind, zu unserem Nutzen lesen. Wenn wir jetzt auf die vergangenen 4 Kapitel zurückschauen, sehen wir doch, dass Gott hier sein auserwähltes Volk immer wieder daran erinnert, wie wunderbar er es geführt hat und er ihm beigestanden ist, wenn es seinen Wegen gefolgt war. Im Gegensatz dazu weist er darauf hin, welche Folgen es hat, wenn man unbedingt seine eigenen Wege gehen möchte. Israel stand ja damals vor dem verheißenen Land, kurz vor dem Einzug, und bedurfte in dieser Situation eine ganz besondere Portion Glaube und Vertrauen auf seine Führung. Und da wir uns heute als Gottes Volk verstehen, die wir in der Endzeit leben und vor dem Einzug ins himmlische Kanaan stehen, gelten diese Regeln oder diese Ratschläge auch ganz besonders für uns als Ermutigung, im Glauben voranzugehen, ihm Schritt um Schritt zu vertrauen. Und wir tun gut daran, diese Ratschläge nicht nur zu hören oder für gut zu befinden, sondern sie auch zu beherzigen und auszuleben. Denn wir stehen vor dem Einzug ins himmlische Kanaan. Wir wollen doch sicherlich alle hören, was Jesus damals auch gesagt hat: Recht so, du guter und treuer Knecht. Das Kapitel beginnt mit den Worten, die uns inzwischen schon wohl bekannt sind. Schlagen wir auf 5. Mose Kapitel 8 und dort lesen wir ab Vers 1. 5. Mose 8, da den Vers 1. Das ganze Gebot, das ich dir heute gebiete, sollt ihr bewahren, um es zu tun, damit ihr lebt und euch mehrt und hineinkommt in das Land und es in Besitz nehmt, das der Herr euren Vätern zugeschworen hat. Gottes Botschaft lautet eigentlich ununterbrochen: Folgt meinem Wort, folgt meinen Ratschlägen, weil ich weiß, was für euch das Beste ist. Und zwar sollten wir nicht selektiv folgen, sondern ganz. Und ich bin überzeugt, dass genau das die Herausforderung für einen jeden Einzelnen von uns ist heute, auch von mir. Und denn jeder hat so seine speziellen Macken, mit denen er zu kämpfen hat. Und die können wir mit seiner Hilfe loswerden. Und es bleibt hier nicht nur bei dieser Aufforderung, sondern wir sehen, dass Gott uns auch immer wieder Hoffnung macht, was uns erwartet. Wir sollen leben, uns mehren, und was kommt dann? Dass wir hineinkommen in das Land, das der Herr uns versprochen hat. Und diese Hoffnung kann man wieder auf das verheißene Land Kanaan beziehen, aber auch auf die neue Erde, die uns verheißen ist, wenn wir Gott treu sind und seine Gebote halten. Und Vers 2 macht uns deutlich, warum wir uns an die vergangene Führung Gottes erinnern sollen. Lesen wir Vers 2. Und du sollst an den ganzen Weg gedenken, durch den der Herr, dein Gott, dich geführt hat, diese 40 Jahre lang in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Gott schickt also allerlei Prüfungen, damit wir, die wir seine Kinder sein wollen, geläutert werden und in den Stand der Bewährung gebracht werden. In dem wunderschönen Andachtsbuch Maranatha lesen wir zum 4. Februar: Gott wird sein Volk auf die Probe stellen. Gott führt die Menschen, die zu seinem Volk gehören, weiterhin Schritt für Schritt. Er bringt sie zu verschiedenen Stellen, damit offenkundig wird, was innerlich in ihnen vorgeht. Einige halten an einer Stelle durch, fallen aber beim nächsten Mal ab. An jedem weiteren Punkt wird das Herz etwas stärker und intensiver geprüft. Und wenn das vorgebliche Volk Gottes einen inneren Widerstand gegen das aufgedeckte Wirken spürt, dann sollte dies sie überzeugen, dass sie noch einiges zu tun haben, um zu überwinden. Einige sind bereit, einen Wahrheitspunkt anzunehmen. Wenn Gott sie aber an eine weitere Textstelle bringt, schrecken sie davor zurück und bleiben lieber hinten stehen. Sie spüren nämlich, dass hier ein geschätzter Götze unmittelbar angegriffen wird, also unser Götze. Das wäre eine Gelegenheit zu erkennen, was in ihrem Herzen Jesus ausschließt. Irgendetwas schätzen sie höher ein als die Wahrheit. Ihr Herz ist nicht bereit, Jesus aufzunehmen. Jeder Einzelne wird eine gewisse Zeit geprüft und erprobt, damit sich herausstellt, ob sie ihre Götzen aufgeben. Solche aber, die zu jedem Wahrheitspunkt vordringen und jede Probe bestehen und um jeden Preis überwinden, haben den Rat des treuen Zeugen beachtet. Sie werden den Spätregen erhalten und dadurch für die Entrückung tauglich. Hier, in dieser Welt, in diesen letzten Tagen, werden Menschen zeigen, welche Macht auf ihre Herzen einwirkt und ihre Handlungen steuert. Ihr Jungen und ihr Alten, ihr werdet jetzt von Gott geprüft. Ihr entscheidet selbst über euer ewiges Geschick. Gott lässt also durch allerlei Prüfungen zum Vorschein kommen, was hier in uns steckt und was unser Herz regiert. Da wird versteckte Welt und Selbstliebe, auch geheime Sündenneigung offenbar. Und das mag unangenehm sein, aber unser Vater im Himmel möchte, dass genau diese Dinge in gründlicher Buße ausgeschieden und unser Herz gereinigt wird. Auch Petrus wurde geprüft und wie wir wissen, versagte er schmählich. Aber er war nicht nur Spreu, er fiel nicht von Gott ab, sondern er stand wieder auf und siegte. Und so lässt Gott es zu, dass seine Nachfolger, die stolz oder im Herzen abgewichen sind, zu Fall kommen. Gott will, dass das Verborgene offenbar wird und dass sie sich auf den rechten Weg besinnen. Er, unser Vater im Himmel, will uns nicht verlieren. Manche wollen ihr Versagen oder ihr Fallen auch auf Gott schieben. Da hört man dann die Ausrede, er hat mich in diese Lage gebracht. Er hat diesen oder jenen mir in den Weg gestellt. Er hat... und so weiter. Aber das ist eigentlich ein großer Irrtum. Es liegt doch letztendlich immer allein an mir, wie ich mit den Versuchungen umgehe. Ich muss mich doch nicht herausfordern lassen. Ich muss mich doch nicht verführen lassen. Gott möchte mir helfen, der Versuchung zu widerstehen. Und er will mir die Kraft dazu schenken. Wir brauchen sie nur abrufen. Von Ellen White wird Folgendes berichtet. Als sie am 24. Februar 1915 aufwachte, rief sie ihre Pflegerin zu sich und sagte, eines will ich dir sagen, ich hasse die Sünde. Das hat sie dreimal wiederholt. Und dann, ein Stück weiter, schreibt sie, mir wurde der Auftrag gegeben, unsere Gemeinde etwas auszurichten. Einige erkennen nicht, dass der Teufel einen Schachzug nach dem anderen plant und sie dann auf unerwartete Art und Weise ausführt. Satans Handlanger werden Mittel und Wege finden, aus Heiligen Sünder zu machen. Und ich sage dir jetzt, wenn ich erst einmal zur Ruhe gelegt worden bin, werden große Veränderungen stattfinden. Wann ich abgerufen werde, weiß ich nicht. Deshalb will ich alle vor diesen Schachzügen Satans warnen. Ich möchte die Gemeinde wissen lassen, dass ich sie nachdrücklich gewarnt habe, bevor ich gestorben bin. Seid auf der Hut vor Sünden, die salonfähig gemacht und so hingestellt werden, als seien sie keine Sünde. Und ihren Enkeln schrieb sie am 3. April 1915, ein Vierteljahr bevor sie starb, und das sollte eigentlich auch unser Ziel sein, denkt daran, dass der Herr uns hindurchtragen wird. Jeden Augenblick achte ich darauf, dass nichts zwischen mir und dem Herrn tritt. Hoffentlich geschieht es nicht. Gott schenke, dass wir alle als treu erfunden werden. Und dann kommt dieser hoffnungsvolle Satz, dann gibt es bald ein herrliches wiedersehen. Und dieses Land, dieses herrliche Land, dürfen wir nie aus den Augen verlieren. Und wir sollten stets daran denken, dass unser liebevoller Vater uns helfen will, dass nichts zwischen ihn und uns tritt. Er will es in uns vollbringen. Ist es nicht wunderbar, dass wir sich selber abstrampeln müssen? Und so kommen wir zu Vers 3. Und er demütigte sich und ließ dich hungern und speiste dich mit dem Manna, das weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Israels 40-jährige Wüstenwanderung war nicht nur ein göttliches Strafgericht über die Aufrührer und Murrenden. Sie sollten auch die nun Heranwachsenden des Volkes Israel Zucht gewöhnen und auf den Einzug in das verheißene Land vorbereiten. Und sie sollten ihnen auch bewusst machen, von wem sie letztendlich abhängig waren. Und doch sind die wenigen Berichte aus dieser Zeit Berichte der Empörung gegen den Herrn. Der Aufruhr Korahs hatte die Vernichtung von 14.000 Israeliten zur Folge. Und es gab noch viele vereinzelte Fälle, bei denen dieselbe Missachtung gegenüber göttlicher Autorität sichtbar wurde. Das Manna, das zur Versorgung Israels vom Himmel fiel, war ein Sinnbild dessen, der von Gott kam, um der Welt Leben zu spenden. Jesus sagte in Johannes 6 selber, ich bin das Brot des Lebens. Und zu den Segensverheißungen für Gottes Volk im zukünftigen Leben gehört auch die Aussage in Offenbarung 2, Vers 17, wer überwindet, dem will ich geben von diesem verborgenen Manna. Gott möchte uns durch Demütigungen, die er in unserem Leben zulässt, nicht beleidigen oder wehtun. Wie oft passiert es, dass, und ich rede hier auch von mir selber, dass der Tag super läuft und dann ein Gespräch, ein Wort, das eine Kränkung aus der Vergangenheit hervorholt, ein Blick, der meine Gedanken in eine Richtung lenkt und die Stimmung kippt. Und diese Anlässe müssen nicht mal provokativ sein. Und jetzt hast du die Möglichkeit, zurückzuschießen, dagegen zu argumentieren, dich zu wehren, Stacheln aufzustellen oder dich an den Herrn, deinen Erlöser, zu wenden und ihn um Kraft bitten, diese Situation souverän mit seiner Kraft zu meistern. Und wenn es nicht klappt, dann schau getrost in die Zukunft deinem Herrn entgegen. Geh zu ihm, bitte um Vergebung und um eine neue Chance. Und du wirst sie bekommen. Er wird dich nie abweisen. Und ich bin so dankbar für diese Möglichkeit und für diese Siege, die Gott gibt und dass ich das persönlich auch erleben durfte. Jeder von uns kann diese Wunder erleben. Der Vers 4 ist dann eigentlich eine Bestätigung dafür, wie reich Gott uns segnen möchte. Lesen wir Vers 4. Deine Kleider sind nicht zerlumpt an dir und deine Füße sind nicht geschwollen diese 40 Jahre. Das wird eigentlich gar nicht vorstellbar. Dieser Vers erinnert mich eigentlich ganz stark an die Aufforderung Gottes, den Zehnten treu ins Schatzhaus Gottes zu bringen. Denn dieser Vers in Malachi 3, Vers 10 besteht ja nicht nur aus der Aufforderung, Gott das zu geben, was ihm gehört, und zwar in vollem Umfang, sondern ist eine der mächtigsten Verheißungen, die Gott selber uns gibt. Er fordert uns nämlich auf, ihn zu prüfen, ob er seine Versprechen einhält, die Fenster des Himmels zu öffnen und Segen herabschütten die Fülle. Gott, der Herrscher des Himmels und der Erde, der das ganze Universum mit seiner Hand hält, die Planeten in einer Präzession kreisen lässt, fordert uns auf, uns zu prüfen, seinen Charakter zu prüfen, ob er vertrauenswürdig ist, ob er das, was er uns verspricht, auch wirklich einhält. Und hier zeigt sich wieder, dass er doch jeden Einzelnen auf die unterschiedlichste Art und Weise zu sich ziehen möchte. Und wie sieht dieser Segen aus? Hier in Vers 4 wird zum Beispiel genannt, dass deine Kleider nicht zerlumpt sind. Und das nicht nur jetzt über einen Zeitraum von ein paar Monaten oder wenigen Jahren. 40 Jahre Wüstenwanderung hat die Kleidung der Israeliten gehalten. Das können wir uns heute ja gar nicht vorstellen. So schnell wie die Mode geht, da muss ja nächstes Jahr schon wieder die nächste Kollektion her. Hier 40 Jahre durch die Wüste, durch Staub, durch Wind ist nichts kaputt gegangen. Und dann stehen da die nicht geschwollenen Füße für den Segen der Gesundheit, die Gott schenken möchte. Sie hatten eigentlich die 8 Ärzte, die wir kennen, immer dabei. Sonnenlicht, Bewegung, frische Luft, Himmelsbrot, das Manna als Ernährung, Wasser, dadurch die Mäßigkeit, Ruhepausen und den Sabbat. Im Vertrauen, da hat es dann so ein bisschen gehapert, immer wieder mal. Und bei uns? Schaut es bei uns nicht ähnlich aus? Ist nicht so, dass Gott auch uns über alle Maßen Segen schenken will? Er verheißt uns, dass er das Himmelsfenster öffnet und Segen herabschüttet, die Fülle. Und Jesus spricht von einem guten, vollgedrückten, gerüttelten und überfließenden Maß. Ich merke das immer, was ein gerütteltes Maß ist. Wenn ich unseren Salzbehälter mit einer Nachfüllpackung fülle, kriege ich die normalerweise nie rein. Also du musst ein paar Mal so richtig aufstampfen, dass sich alles setzt und dann geht alles rein. Also so voll, in dieser Fülle möchte Gott uns segnen. Und wie kann das dann aussehen, praktisch in unserem Leben? Kann es nicht sein, dass wir einfach zufriedener sind und nicht regelmäßig alle paar Jahre ein Auto wechseln müssen oder alle paar Wochen neue Kleider brauchen, um mit der Mode mitzugehen? Oder dass wir erfahren, dass unsere Kleidung, unsere Küchengeräte, unser Werkzeug, unsere Gebrauchsgegenstände einfach länger halten und nicht gleich kaputt gehen? Oder dass wir die Erfahrung machen, wie mit unserer Spülmaschine. Wir hatten eine Spülmaschine gekauft, die hat ihre Aufgabe nicht erfüllt. Wir hatten immer so wie so einen sandigen, fest angetrockneten Belag auf dem Geschirr drauf. Wir mussten immer wieder nachspülen, Techniker kommen lassen, ja, wieder was ausgetauscht, noch was sauber gemacht, wieder was ausgetauscht. Ging nichts. Habe ich dann kurz vor dem Garantieende nochmal einen Brief geschrieben und gesagt, wie schaut es denn aus? Das ist doch keine Lösung. Habt ihr eine Lösung? Dann kriege ich einen Brief als Antwort. Wir kaufen Ihnen diese Spülmaschine zum Originalpreis wieder zurück. Sie können sich eine neue kaufen. Ich habe sogar abgeholt. Und wir brauchen uns nicht mehr quälen. Oder dass wir zum Beispiel erfahren, dass Gott uns Weisheit gibt, mit dem Geld sorgsam zu haushalten, sodass nicht immer am Ende vom Geld noch so viel Monat übrig ist. Oder dass wir erfahren, dass wir unbedingt nicht alles brauchen, was andere auch haben. Oder dass er uns Genügsamkeit schenkt, die aus menschlichem Ermessen eigentlich gar nicht möglich ist, bei der Werbeflut, die wir tagtäglich im Briefkasten haben. Oder dass wir erfahren, dass sich unsere Einstellung zu manchen Dingen einfach ändert und wir so mehr Erfüllung vom Leben haben. Denn Jesus möchte ja, dass wir ein Leben, dass wir das Leben und volle Genüge haben. Und das können wir alles erleben, wenn wir es zulassen. Und wenn wir dann an das Nachdenken anfangen und überlegen, wo wir denn überall diese Segnungen Gottes erfahren haben, dann werden uns die Augen aufgehen und überlaufen vor Dank an unseren Schöpfer und Erhalter. Ich denke in dem Zusammenhang immer an den Ausspruch von Bruder Kloß. Der hat hier immer so ein Sprichwort gehabt: Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben. Ja, und in den Versen 7 bis 9 wird dann beschrieben, wie der Segen für das Volk Israel aussehen würde. Es wird ein gutes Land sein. Und da wird als erstes aufgeführt, dass genügend Wasser als Grundlage des Lebens vorhanden sein wird. Und danach wird Getreide gelistet als Grundlage für die feste Speise. Und dann folgen weitere leckere Dinge: Weintrauben, Feigen, Granatäpfel, Oliven, Honig. Und dann folgt noch der Hinweis: ein Land, von dem du dich nicht kümmerlich nähren musst, an dem dir nichts mangelt. Und letztendlich nennt Gott auch ein Zeichen der Stärke: die Steine sind wie Eisen, man wird Erz aus den Bergen hauen. Welch ein Gegensatz zu dem kargen Wüstenleben der letzten 40 Jahre. Und all diese Segnungen sollte das Volk erfahren, wenn es seinem Schöpfer vertraut und ihm folgt. Und zu diesem Vertrauen ermutigt uns auch Vers 5 und 6, dass auch wir unserem Heiland doch so vertrauen, wie ein Kind seinem Vater vertraut. Vers 5 und 6. So erkenne nun in deinem Herzen, dass der Herr dein Gott dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Und bewahre die Gebote des Herrn deines Gottes, dass du in seinen Wegen wandelst und ihn fürchtest. Eltern wollen ja in der Regel auch das Beste ihrer Kinder. Ein glückliches und beschütztes Heim, gesunde Ernährung, eine gute Schulbildung und so weiter. Sie wünschen sich, dass ihre Kinder fähig werden, selber ein erfolgreiches Leben zu führen. Und genau das möchte auch unser Schöpfer von uns. Denn so wie zum Beispiel ein Kind sich über ein neues Fahrrad freut und sich um den Hals der Eltern wirft, so sollten da auch wir uns freuen über all die Segnungen, die wir aus Gottes Hand bekommen und dankbar sein. Und so wie Eltern ihre Kinder vor schlechten Einflüssen schützen wollen, so fordert auch Gott uns hier auf, in seinen Wegen zu wandeln. Und wer das getan hat, wird mit Überzeugung sagen können, es war gut so, es hätte nicht besser kommen können. Ellen White schreibt dazu in Patriarchen und Propheten, Seite 521, es wäre auch für uns, für das gegenwärtige Volk Gottes, manchmal gut, ein Laubhüttenfest zu haben, als frohes Erinnern an Gottes Segnungen. Also ich möchte hier gleich klarstellen, ich bin nicht dafür, dass wir heute die ganzen Feste wieder feiern. Gibt es da so Leute, die auch die Kalender ändern und ich zitiere hier einfach. Es wäre gut für das gegenwärtige Volk Gottes manchmal das Laubhüttenfest zu feiern, als frohes Erinnern an Gottes Segnungen. Wie Israel der Befreiung ihrer Väter durch Gottes Hilfe und ihrer wunderbaren Bewahrung auf den Wanderungen seit dem Auszug aus Ägypten gedachte, so sollten wir dankbar der mannigfachen Wege gedenken, auf denen er uns aus der Welt und damit vom Irrtum in das wunderbare Licht seiner Gnade und Wahrheit führte. Wir haben, wenn auch sehr selten, diese großen Zusammenkünfte und auch hier könnten wir mal drüber nachdenken, inwieweit diese Ereignisse heute den eben gelesenen Kriterien entsprechen. Auch David dachte über Gottes Wunder und seine großen Taten nach und ihm wurde klar, dass diese Verheißungen nicht nur damals dem Volk Israel galten, sondern auch ihm. Denn im Psalm 77 schreibt er, ich will gedenken an die Taten des Herrn, ja, ich gedenke an deine Wunder aus alter Zeit und es sinnt über seine Werke und die Taten nach. Und Salomo fordert uns ja in Sprüche 3, Vers 5 und 6 auf, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen, verlass dich nicht auf deinen Verstand, erkenne ihn auf allen deinen Wegen und er wird deine Pfade ebnen. Ist es nicht so, dass wir uns oft zu sehr auf unseren eigenen Verstand verlassen? Wir bauen auf das, was wir erreicht haben und dann schaffen wir das Nächste sicher auch oder doch nicht. Und dieses Vertrauen können wir nur dadurch entwickeln, dass wir Zeit mit unserem Erlöser verbringen. Woher sollen wir ihn kennen, wenn wir keine oder nur dürftige Gemeinschaft pflegen? Und wenn dann unerwartete Situationen kommen, ist es dann nicht oft so, dass dann plötzlich uns Zweifel kommen, ob wir in dieser Situation vielleicht wirklich Hilfe von Gott erwarten können? Und genau deswegen fordert uns Gott auf, dankbar auf seine Führung zu blicken. Und auch die müssen wir erst einmal seine Führung erkennen. Im Zusammenleben mit Gott gibt es nämlich keine Zufälle. Und wenn wir auf unseren Ausgangstext zurückgehen, wiederholt Gott ähnliche Gedanken in den Versen 10 bis 14, die wir gerade gehört haben, nur nicht mehr als Erinnerung, sondern als Warnung. Lesen wir die Verse 10 bis 14. Und wenn du gegessen hast und satt geworden bist, dann sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Hüte dich, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, so dass du seine Gebote, seine Satzungen und Rechtsbestimmungen, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Damit nicht, wenn du isst und satt wirst und schöne Häuser erbaust und darin wohnst und deine Rinder und Schafe sich mehren und dein Silber und Gold sich mehren und alles, was du hast, sich mehrt, damit nicht dann dein Herz sich überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, aus dem Haus der Knechtschaft. Hier warnt uns Gott aufgrund seiner Segnungen nicht überheblich zu werden. Wir haben ja hier einige Beispiele in der Bibel, die deutlich machen, welche Folgen das hat. Ein positives Beispiel ist da der König Salomo. Die Königin Saba kam bei ihm zu Besuch und wollte die Ursache seiner Weisheit herausfinden und auch die seines Reichtums. Und sie erfuhr die wahre Quelle des Segens und musste dann ganz offen bekennen, in 1. Königin 10 können wir das lesen, das Wort ist wahr, dass ich in meinem Land über deine Taten und über deine Weisheit gehört habe. Und sie preist Gott über das, was sie sieht. Salomo gab also Zeugnis, nicht nur über den Wohlstand, sondern auch durch seinen Umgang mit der Dienerschaft und auch deren Auftreten und auch seinen Dienst für den Herrn am Tempel. Es war die Blütezeit des Volkes Israel, als man sich noch ganz auf den Herrn verließ und die Königin lobte den allmächtigen Gott, der Salomo diese Weisheit gegeben hatte und das Volk Israel so reich gesegnet hatte. Ein anderes Beispiel ist Hiskia. Er hatte so massive Bedrohungen und Belagerungen erfahren. Und Gott hatte ihm Befreiung geschenkt. Er hatte erlebt, wie 185.000 Assyrer über Nacht aufgrund des Spottes Sanheribs ausgerottet wurden. Und als er in seiner Krankheit um Verlängerung seines Lebens bat, wurde er auch erhört. Und was machte er daraus? In 2. Chronike 32 können wir nachlesen. Zu jener Zeit wurde Hiskia todkrank. Er betete zum Herrn und dann ein Stück weiter steht, aber Hiskia vergalt diese Wohltat nicht, die ihm widerfahren war, sondern sein Herz überhob sich. Wenn wir jetzt wieder ins 5. Buch Mose zurückgehen, zählt Gott auf, beziehungsweise macht Gott deutlich, in welcher Weise er sich um das Volk Israel gekümmert hat. Lesen wir ab Vers 15. Der dich durch diese große und schreckliche Wüste geleitet hat, wo feurige Schlangen waren und Skorpione und dürres Land ohne Wasser, der dir Wasser aus dem harten Felsen entspringen ließ, der dich in der Wüste mit Manna speiste, von dem deine Väter nichts wussten, um dich zu demütigen und zu prüfen, damit er dir am Ende Gutes tue und damit du nicht in deinem Herzen sagst, meine eigene Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir diesen Reichtum verschafft. Jetzt kann sich jeder selber die Frage stellen, wann er sich wie in einer Wüste gefühlt hat. Ausgetrocknet, sich sehnend nach Erfrischung und lebendigem Wasser, nach Stärkung und Aufbau in geistlicher, seelischer und auch körperlicher Art. Wir können uns auch die Frage stellen, was denn die Schlangen und Skorpione in unserem Leben waren. David vergleicht im Psalm 58 Schlangen mit Gottlosen, die versuchen, dich zu beeinflussen, auf falsche Wege zu führen und letztlich zu zerstören. Sie stellen viele Fragen und auch vieles in Frage. Manche machen Menschen unsicher, wenn man nicht fest im Wort gegründet ist und Gott vertraut. Und David bittet Gott dann ab Vers 7 bis 9, dass er die Vorhaben seiner Feinde wirkungslos macht und dass er gegen sie kämpft und ihnen ein Ende setzt. Und mögen wir sagen, wie es einige Verse weiter in Vers 12 dann im Psalm 58 heißt, der Gerechte empfängt doch seine Frucht, es gibt doch einen Gott, der richtet auf Erden. Und ähnlich sieht es auch Jeremia in seinem 8. Kapitel. Dort sendet Gott symbolisch Giftschlangen, also feindliche Völker, um gegen Gottes Volk Krieg zu führen und es aus der Verstocktheit aufzuwecken. Auch Jesus vergleicht die Priester damals und die Schriftgelehrten in Matthäus 23 mit Schlangen und Ottern gezüchtet. Die damalige geistliche Obrigkeit war durch Verdrehung des geschriebenen Wortes zum Feind Gottes geworden und so zum Verführer des Volkes. Aber Jesus gibt uns hier eine wunderbare Hoffnung. Jesus möchte uns den Sieg schenken. Und in Lukas 10, Vers 19 lesen wir, was Jesus damals seinen Jüngern und sicherlich auch uns heute geben möchte. Er schreibt dort, dass er uns Vollmacht geben möchte, auch auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes zu herrschen, und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. So wie Gott also das Volk Israel vor den echten Schlangen bewahrt hat, so möchte er uns auch vor diesen geistlichen Verführern bewahren. Er möchte jedem, der ihn bittet, seinen Heiligen Geist zu schenken, damit er das Echte vom Unechten unterscheiden kann. Und denken wir daran, Taten sprechen lauter als Worte. Ein jeder hat die Messlatte des Wortes Gottes in der Hand und jeder Einzelne kann sich an unseren Heiland wenden und um seine Führung bitten. Er wird uns nicht alleine lassen. Und wenn wir in 5. Mose 8, da in Vers 15, diesen Vers nochmal lesen oder nochmal anschauen, dann wird vom Wasser aus dem harten Felsen gesprochen. Erinnert uns das nicht gleich an das Wasser des Lebens, das wir in Jesus Christus, dem Fels und seinem Wort haben? Und sehen wir uns dann auch so danach wie die Samariterin am Jakobsbrunnen? Und in Vers 16 werden wir wieder an das Manna erinnert, von dem die Väter nichts wussten. Das ist derselbe Gedanke wie in Vers 3, offensichtlich ein wichtiger Gedanke. Manna als das Brot des Lebens, das Himmelsbrot, das der Herr seinem Volk gab, um es zu prüfen. Und interessant ist auch, was da steht, die Vorfahren des Volkes Israel kannten dieses Manna nicht. Können wir das symbolisch vielleicht auch auf unsere Zeit übertragen? Haben wir nicht auch das inspirierte Schrifttum von Ellen White, das unsere Vorfahren nicht kannten? Unser Vater im Himmel gab uns einerseits, um die Zeit in der Wüste vor dem Einzug ins himmlische Jerusalem zu überleben, aber auch um uns zu prüfen. Wo wären wir heute, wenn wir Gottes Weisung durch den Geist der Weissagung nicht gehabt hätten? Oder drehen wir es um? Wo würden wir heute stehen, wenn wir ihre Weisung schon vollkommen umgesetzt hätten? Dann wären wir eigentlich gar nicht mehr da. Unsere Vorfahren stünden schon am gläsernen Meer. Und in unserem Zustand heute sehen wir die Erfüllung von Vers 17 aus dem 5. Buch Mose. Damit du nicht in deinem Herzen sagst, meine eigene Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir diesen Reichtum verschafft. Ist doch vergleichbar, wie es in Offenbarung 3, Vers 17 heißt, du sprichst, ich bin reich, habe genug, brauche nichts, und wir wissen nicht, dass wir arm und jämmerlich sind, blind und los. Und am Ende dieser Ermahnungen für Gottes Volk ermutigt Mose das Volk zu gedenken. Ab Vers 18 bis 20. So gedenke doch an den Herrn, deinen Gott, denn er ist es, der die Kraft gibt, solche Reichtum zu erwerben, damit er seinen Bund aufrechterhält, den er deinen Vätern geschworen hat, wie es heute geschieht. Wenn du aber den Herrn, deinen Gott, wirklich vergisst und anderen Göttern nachfolgst und ihnen dienst und sie anbetest, so bezeuge ich heute gegen euch, dass ihr gewiss umkommen werdet. Wie die Heiden, die der Herr vor eurem Angesicht ausrottet, so werdet ihr auch umkommen, weil ihr der Stimme des Herrn, eures Gottes, nicht gehorsam seid. Sie sollten sich also der Führung in der Vergangenheit ins Gedächtnis rufen und erkennen, dass er es war, der die Kraft gegeben hat, um zu zeigen, dass er seinen Bund hält. Sie sollten darüber nachdenken, wie Gott sie die 40 Jahre geführt und wie konsequent er sein Ziel verfolgt hat, um das Volk zu segnen und um zum Ziel zu bringen. Sie sollten darüber nachdenken, wie er sie immer versorgt hat, mit Wasser und Brot des Himmels, in Begleitung der Wolkensäule bzw. der Feuersäule in der Nacht, damit sie im Prinzip rund um die Uhr bewahrt waren und auch wandern konnten. Sie sollten darüber nachdenken, dass sie durch diese Wolkensäule bzw. Feuersäule unter göttlicher Führung standen. Sie konnten sehen, wie die Wolkensäule sich am Eingang der Stiftshütte niederließ und Gott mit Mose sprach. Und sie sollten darüber nachdenken, wie Gott ihnen auf Schritt und Tritt den Weg bereitet und durch dick und dünn geführt hat. Im Buch Glaube und Werke werden wir mit dem Volk Israel verglichen. Wir erkennen tausende Gefahren nicht, vor denen unser himmlischer Vater uns bewahrt hat. Wir erkennen seinen reichen Segen nicht, den er uns erwiesen hat, indem er uns Nahrung und Kleidung gegeben, unser Leben erhalten hat und Schutzengel aussandte, um über uns zu wachen. Jeden Tag sollten wir dafür dankbar sein und unsere Herzen von Dankbarkeit erfüllt sein. Wir sollten jeden Tag mit einem Dankopfer zu Gott kommen, täglich um den Familienaltar zusammenkommen und ihm für seinen Schutz danken. Und deshalb wollen wir uns das noch einmal bewusst machen, warum wir uns über diese Kapitel in der letzten Zeit Gedanken gemacht haben. Sie sollten uns zeigen, was Gott von seinem damaligen Volk erwartete, weil sie ein geheiligtes Volk waren. Und dass wir die Worte des Dieners Gottes, die in diesem Kapitel niedergeschrieben sind, heute zu unserem Nutzen lesen. Liebe Geschwister, wir stehen als Volk der Endzeit vor dem himmlischen Land Kanaan. Und dort fließt noch viel mehr als Milch und Honig. Wir haben ein Land, wo wir uns gar nicht vorstellen können, was uns erwartet. Aber weil wir uns jetzt in der Zeit des Untersuchungsgerichts befinden, in der über unser aller Zukunft entschieden wird, sollen, wie wir am Anfang gehört haben, die Botschaft vom Volk Israel zu unserem Nutzen lesen. Doch ist es mit dem Lesen alleine nicht getan. Diese Botschaft muss in unser Herz. Sie muss unser Leben umgestalten. Wir sehen täglich in den Veränderungen in der Welt, wie sich die Vorhersagen vor unseren Augen in einem Tempo erfüllen, dass wir fast gar nicht mehr nachkommen, sie zu verfolgen. Und so eilt auch der Tag heran, an dem Gott uns mit seinem Siegel versiegeln möchte, unantastbar machen möchte für unseren Gegenspieler. Wir dürfen unsere Identität nicht in der Welt suchen, sondern in Jesus. Wir dürfen Sünde nicht akzeptieren, stolz praktizieren und befürworten. Wir müssen auf der Hut sein vor Sünden, die salonfähig gemacht und institutionalisiert werden. Es ist nicht Zeit, lau zu sein, unseren Glauben abzuschwächen und aufzuweichen und in unserer Treue Gott gegenüber zu wanken. Lasst uns als Menschen leben, die ihren Herrn kennen, die unverrückbar an der Wahrheit festhalten und den göttlichen Maßstab hochhalten. Lasst uns alle Wächter über die uns anvertraute Botschaft sein. In Evangelisationsseite 190 lesen wir, es gibt viele, die die Prophezeiungen in Bezug auf diese Tage nicht verstehen. Sie müssen erleuchtet werden. Es ist die Pflicht, sowohl von Wächtern als auch von Predigern, der Posaune einen sicheren Klang zu geben. Und dazu gehört auch, dass wir uns fernhalten von Satans Einflussbereichen. Im Buch Intellekt, Charakter und Persönlichkeit lesen wir folgendes Zitat: Ihr solltet euch fernhalten von Satans verführerischen Bereichen und nicht zulassen, dass ihr Gott untreu werdet. Durch Christus könnt und dürft ihr glücklich sein und Gewohnheiten der Selbstbeherrschung entwickeln. Ihr müsst bereits eure Gedanken dem Willen Gottes unterordnen und eure Gefühle der Vernunft und dem Glauben. Eure Vorstellungskraft wurde euch nicht gegeben, damit ihr verrückte Ideen verfolgt und eure Gedanken unkontrolliert laufen lasst, ohne sie im Geringsten zu beherrschen. Mögen wir zwei Texte verinnerlichen und sie als Leittexte in unserem Leben durch Gottes Hilfe wirken lassen. Der eine steht in Jeremia 6, Vers 16. Dort lesen wir, so spricht der Herr: Tretet hin an die Wege und schaut und fragt nach den Pfaden der Vorzeit, welches der gute Weg ist, und wandelt darauf, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und Paulus schreibt in Philipper 1, Vers 9 bis 11: Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, sodass ihr lauter und ohne Anstoß seid, bis auf den Tag des Christus, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Ehre und zum Lob Gottes. Noch eine Geschichte zum Schluss. Ein Pastor in einer kleinen Ortschaft in New England stellte vor einer seiner Predigten einen alten, rostigen Vogelkäfig auf das Rednerpult. Augenbrauen wurden fragend hochgezogen und als Antwort begann der Pastor zu sprechen. Ich bin gestern durch den Ort gegangen und sah einen kleinen Jungen entgegenkommen, der diesen Vogelkäfig schwang. Am Boden des Käfigs waren drei kleine wilde Vögel, zitternd vor Angst. Ich hielt ihn an und fragte ihn: Was hast du denn da, mein Sohn? Ah, nur ein paar alte Vögel, kam die Antwort. Aber was hast du mit denen vor? Fragte ich. Ich bringe sie heim und werde meinen Spaß mit ihnen haben, antwortete er. Ich werde sie etwas ärgern, ihnen Federn ausrupfen und sie kämpfen lassen. Ich werde eine tolle Zeit haben. Ja, und wenn du nachher keine Lust mehr auf sie hast, was wirst du dann tun? Ah, ich habe einige Katzen, sagt der kleine Junge. Die mögen Vögel. Denen werde ich sie geben. Der Pastor verstummte einen kurzen Moment. Wie viel möchtest du für die Vögel haben, mein Sohn? Huh, warum? Ah, du möchtest die Vögel nicht haben. Das sind so gewöhnliche alte Feldvögel. Die singen nicht und sind nicht mal hübsch. Wie viel? Fragte der Pastor wieder. Der Junge musterte den Pastor so von oben nach unten und sagte, $10. Pastor griff in seine Tasche, zog einen 10-Dollar-Schein hervor, und platzierte ihn in die Hand des Jungen und augenblicklich war der Junge weg. Pastor nahm den Käfig, trug ihn vorsichtig zum Ortsrand, wo ein Baum und eine Wiese waren, stellte den Käfig ab, öffnete die Tür und durch leichtes Klopfen an die Gitterstäbe jagte er die Vögel nach draußen und ließ sie frei. Das erklärte den jetzt leeren Vogelkäfig auf dem Rednerpult. Und dann begann der Pastor, folgende Geschichte zu erzählen. Eines Tages hatte Satan und Jesus ein Gespräch. Satan kam gerade vom Garten Eden und war voller Schadenfreude und Prahlen. Ja, Sir, ich habe gerade eine ganze Welt voller Menschen dort gefangen. Hab ihnen Fallen gestellt, sie gelockt und sie konnten nicht widerstehen. Hab sie alle. Und was hast du mit ihnen vor? Fragt Jesus. Satan antwortet, ich werde meinen Spaß mit ihnen haben. Ich werde ihnen das Heiraten und Scheiden beibringen, wie man einander hasst und sich ausnutzt, wie man säuft, raucht und flucht. Ich werde ihnen zeigen, wie man Pistolen und Bomben erfindet und sich gegenseitig umbringt. Ich werde wirklich viel Spaß haben. Und was wirst du dann tun, wenn du fertig bist mit ihnen? Fragte Jesus. Oh, ich werde sie alle umbringen, strahlte Satan stolz. Wie viel willst du haben? Fragte Jesus. Ah, diese Leute willst du nicht haben. Die sind nicht gut. Warum? Du wirst sie nehmen und sie werden dich hassen, sie werden dich anspucken, verfluchen, dich töten. Du willst diese Menschen nicht haben. Wie viel? Fragte Jesus wieder. Satan schaut Jesus an und spottete. Dein ganzes Blut, deine Tränen und dein Leben. Jesus sagte, gekauft. Dann zahlte er den Preis. Mose erinnerte am Ende seines Lebens das Volk an die Führungen Gottes, an die Prüfungen, die sie mit seiner Hilfe bestanden haben und wo sie aus Mangel an Glauben auch versagt haben. Und so sollten auch wir uns immer wieder daran erinnern, wie er uns geführt hat und dass Jesus alles gegeben hat für dich und für mich. Was gibst du ihm zurück? Und wenn er uns auf die Probe stellt, dann lasst uns an ihn klammern und sagen, Jakob, ich lasse dich nicht. Denn Gott stellt sein Volk auch heute noch auf die Probe. Wenn es versagt, führt er es wieder in die gleiche Situation. Aber am zweiten Mal fällt die Prüfung strenger und härter aus. Das wird sich wiederholen, bis sein Volk die Prüfung besteht. Oder wenn es immer noch rebellisch ist, bis Gott ihm die Erkenntnis entzieht und es der Finsternis überlässt. Möge uns dieser gnädige Gott diese Erfahrung schenken, dass er uns durch dick und dünn führt und lasst uns die Sünde hassen. Mit einem Wort von Ellen White möchte ich abschließen. Denkt daran, dass der Herr uns hindurchtragen wird. Achte jeden Augenblick darauf, dass nichts zwischen mir oder dir und dem Herrn tritt. Hoffentlich geschieht das nicht. Gott schenke, dass wir alle als treu erfunden werden, denn dann gibt es bald ein herrliches Wiedersehen. Amen. Unser lieber Vater im Himmel, hab Dank für deine Führung in unserem persönlichen Leben. Herr, und wenn wir noch unsicher waren oder unsicher sind, so zeige du uns, wo du deine Finger in unserem Leben im Spiel hattest, um uns einen Weg zu führen, der uns dir näher bringt. Herr, und schenk uns ein festes Vertrauen auf dich, dass du uns auch zum Ziel bringst. Öffne unser Herz, dass wir bereit sind, uns ganz dir zu weihen unseren Weg von dir führen zu lassen, sodass wir das Ziel erreichen, das du uns verheißen hast, einmal auf der neuen Erde zu sein. Herr, lass uns nicht so mürrisch und widerspenstig wie das Volk Israel zur damaligen Zeit sein. Verändere du unser Herz und rühre uns an. Mach uns bereit, dir zu begegnen. Hab Dank, dass du alles dafür getan hast, dass du alles gegeben hast und dass du für jeden die Voraussetzung geschaffen hast, dieses Ziel zu erreichen. Herr, dir sei Lob und Preis und Dank dafür. Im Namen Jesu. Amen.